Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Kongress für bewusste und selbstbestimmte Schwangerschaft, Geburt und frühe Kindheit. Heute möchte ich gerne über das Thema Trauma aus Sicht des Kindes oder was Traumaverarbeitung für das Kind sprechen. Und ich habe einen wunderbaren Gast, das ist die liebe Gunda Frei. Hallo Gunda.
Hallo, liebe Franka, schön, dass ich dabei sein darf.
Und du kommst praktisch direkt von einem Kongress für einen internationalen Kongress für frühkindliches Trauma. Das passt super zu unserem Thema und dann kannst du die allerneuesten Erkenntnisse sozusagen uns erzählen. Aber als erstes würde ich gerne kurz wissen, warum machst du das, was du jetzt tust? Also wie kamst du dahin, dass du dich mit diesem Thema so sehr beschäftigst und auskennst?
Okay, die lange oder die kurze Geschichte?
Wie du möchtest.
Also, ich arbeite, seitdem ich selber 17 bin, mit Kindern und Jugendlichen, habe das sehr lange ehrenamtlich gemacht. Ich glaube, weil ich eine große Empathie für Kinder habe, vielleicht, weil ich meine eigene Kindheit nicht als ganz so glücklich erlebt habe. Habe dann spät mit 30 nochmal Sozialpädagogik studiert und dann noch die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie-Ausbildung draufgesetzt und habe mit 40, 41 meine Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutische Praxis eröffnet. Und für mich war damals schon klar, ich muss Traumatherapie können und habe das direkt noch draufgesetzt als Zusatzausbildung. Und wähnte mich in dem siebten Himmel, dass ich jetzt Kindern immer zielorientiert helfen kann und für sie alles tun kann, damit es ihnen gut geht. Und dann kamen so Momente, dass Kinder wieder zurückgekommen sind, obwohl ich sie schon austherapiert hatte. Und es war so ein Moment, wo ich sehr gestruggelt habe mit dem, weiß ich noch genug, schon genug, muss ich noch was lernen, was ist da los? Und bin zu dem Satz gekommen, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Wir Eltern tun das ganz unbewusst und ungewollt, nämlich immer dann, wenn wir unsere eigenen Dramen nicht klar haben, was übrigens auch eine Erkenntnis dieses Kongresses war, dass es da Evidenzstudien zu gibt, sehr spannend. Und unser Bildungssystem tut das Übrige dazu. Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, ich möchte keine Kinder mehr reparieren, ich möchte dafür sorgen, dass sie gar nicht erst kaputt gehen. Und für jetzt ein Weiterbildungsinstitut bilde Traumapädagogen und Traumatherapeuten aus. Und deswegen sind so Sachen wie so ein Kongress frühkindliches Trauma für mich sehr spannend und wichtig, weil die ersten 2 Jahre die entscheidendsten sind. Und wenn man die Schwangerschaft mit dazu nimmt, sind es ja fast 3, die eigentlich ganz viel entscheiden, wie unser weiteres Leben ist. Und deswegen lohnt es sich da genau hinzugucken, was passiert da nicht. Was kann man tun, was sollte man nicht tun? Für mein Weiterbildungsinstitut und dann hat sich das jetzt angeboten. Ich dachte, das passt ja gerade gut mit deinem Online-Kongress. Aber das ist der Grund, warum ich mich da weiterentwickle. Für mich ist mein ganzer Antrieb, ich glaube, wirklich einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen, dass der Mensch wieder im Mittelpunkt steht. Dafür müssen wir alles Bestehende in meinen Augen in Frage stellen. Und es geht letztendlich um das Wohl von Kindern und auch von Jugendlichen. Und wenn wir das wieder hinkriegen, dann wird auch unsere Gesellschaft gesund. Das ist mal so mein großes, warum ich so aktiv bin und also auch Kongressen teilnehme. Und ja,
das ist es. Super, da haben wir total viele Parallelen. Mir geht es ganz genauso. Ich mache den Kongress aus dem gleichen Grund, weil ich denke, wir können in dieser Zeit so viel Einfluss nehmen auf die Gesellschaft und wir dürfen es, wir müssen es und es ist eine große Chance, ja, in dieser Zeit wirklich bewusst zu sein und die Weichen richtig zu stellen. Genau.
Yes, auf jeden Fall.
Was hast du denn, es gab einen Vortrag über perinatalen Stress, also das heißt Stress für das Baby rund um die Geburt, das heißt vor der Geburt, während der Geburt, also in der Schwangerschaft, während der Geburt und danach. Was gab es denn da so für Erkenntnisse?
Also erstmal war es insgesamt sehr spannend, weil ich mache nebenbei noch eine Ausbildung zum Epigenetik-Coach und dass Epigenetik einfach immer mehr eine große Rolle spielt, zu sagen, okay, welche Faktoren wirken denn ein? Das heißt, es gibt nicht so ein, es entwickelt sich weg oder die Wissenschaft hat schon bewiesen, es ist nicht so, ah, das ist genetisch vorprogrammiert, du bist so, weil, sondern das, was feststeht, rein genetisch, ist nur ein Drittel und zwei Drittel ist Epigenetik. Und da Epigenetik ist die Lehre, wie Gene abgelesen werden, das heißt, es werden welche angeschaltet oder abgeschaltet und es passiert durch verschiedene Faktoren. Also da gehört Nahrungsaufnahme zu, also Nutriepigenetik, Sozioepigenetik, Psychoepigenetik, also ganz viele Faktoren damit reinspielen. Also um mal ein Beispiel zu sagen, es gab so einen Hungerwinter in Norwegen, war das irgendwie. Da war es 2 Monate lang, gab es nichts zu essen. So ein richtiger krasser Hungerwinter. Und in der Retroperspektive hat man herausgefunden, dass alle, also wenn Mütter in der 10. Schwangerschaftswoche ungefähr waren, in diesem Hungerwinter, dann haben diese Kinder einen erhöhten Risiko oder sind vermehrt, über 70%, haben die Schwierigkeiten mit Adipositas und anderen Krankheiten, wo der Stress, den die Mütter hatten in dieser Zeit, es waren 2 Monate ungefähr, von ich verhungere und muss mein Kind versorgen als werdende Mutter, dass das einen direkten Einfluss hat auf die Art und Weise, wie Gene eben abgelesen werden und was zu Langzeitfolgen führt. Und das ist, glaube ich, so grundsätzlich sehr spannend zu sagen, hey, alles, was wir tun oder nicht tun, hat jetzt einen Einfluss, hat aber auch einen Langzeiteinfluss. Das war ein Vortrag. Und ein anderer sehr spannender war, wie ein Baby die Geburt erlebt, also die Geburt aus der Sicht des Babys. Und zu sagen, also wenn das jetzt der Becken ist, dann liegt das Kind erst sozusagen seitlich drin und in dem Geburtskanal dreht es sich, weil erst ist so mehr Platz für den Kopf und dann einfach so in der Drehung mehr Platz. Und dass das natürlich eine hohe Stresssituation ist. Also wir reden noch nicht mal von Zangengeburt, PDA und all den anderen Kram, den es ja gibt, sondern einfach nur der ganz normale Geburtsprozess ist schon eine Stresserfahrung. Und der Kopf wird ja zum Beispiel total deformiert in dem Prozess. Und das ist sau anstrengend. Und der Professor, der darüber sprach, sagte, dass das sehr spannend ist, weil man an der Reaktion oder dem Verhalten des Neugeborenen sehen kann, was ist denn gerade los? Das heißt, wir, also ein Baby weint und wir denken, ah, Hunger, Pippi, müde, kalt, neue Windel. So. Aber manchmal ist es ein Verarbeitungswein.
Ja.
Also ich sage jetzt mal, wenn du jetzt einen Autounfall hast und ist irgendwas passiert und dann kommst du an bei deiner Freundin und dann musst du es erstmal loswerden und sagen, boah, ey, der hat mir die Vorfahrt genommen und deswegen bin ich vor dem Poller gefahren, wie auch immer. Ne? Das ist eine normale Reaktion. Wir wollen das loswerden. Und so ist auch die Erfahrung, die für ein Kind an sich schon Stress ist, die möchten das loswerden und zeigen das. Aber wir missdeuten das, das fand ich äußerst spannend, das war für mich so das Aha-Erlebnis des Kongresses. Und das wäre im Prinzip so, dass wenn dann deine Freundin sagt, ja, habe ich verstanden, hier nimm mal einen Kuchen, das heißt, nicht empathisch darauf eingeht. Und das ist halt das, was wir machen, oftmals mit Säuglingen, die weinen. Ah, was ist das? Ah, das muss gestillt werden, es hat Hunger.
Wir wollen es wegmachen.
Dabei zeigt es auf seine Art und Weise, was es hat. Und er hat das gezeigt mit Videos. Das kennen wir, also alle, die Mütter sind, kennen das. Hatte die Verknüpfung noch nie, dass Babys, ich nehme mal die Brille ab, zum Beispiel immer so machen. Die sind mit den Fingerchen ganz oft hier und reiben. Und wir deuten das als, die sind müde. Aber das ist ja die genau die Druckstelle, wo der Schädel zusammengequetscht wird während einer normalen Geburt. Das heißt, die sind gar nicht müde, sondern sie zeigen, da fühlt sich noch was blöd an. Es soll irgendwie weg. Also sie zeigen dahin, wo noch was verarbeitet werden will. Und wie du dir wünschen würdest, wenn du einen Autounfall gehabt hast, deine Freundin nicht sagt, hier ist ein Stück Kuchen, sondern empathisch mitfühlend ist und sagt, boah, das war aber echt blöd, dass der dich geschnippelt hat und dass dein Auto jetzt kaputt ist und so, wäre es halt gut, ein Neugeborenes auch liebevoll zu begleiten und einfach das vielleicht nochmal wahrzunehmen und hinzugehen und zu sagen, ja, das war blöd, das hat sich blöd angefühlt, das war nicht fein. Und das fand ich sehr spannend, weil wir sind ja noch nicht bei dem echten Trauma, also da, wo es richtig zur Sache ging, mit Zangengeburt, Saugglocke oder anderen Dingen. Und so war der Kongress irgendwie voll von das, was während der Schwangerschaft passiert, ist total wichtig, weil der Stress sich halt über die Plazenta mit entsprechenden Hormonen auf das Säugling überträgt. Und die Geburt wichtig ist und das Nachversorgen, also wie gehen wir danach mit unseren Babys halt auch um? So, da könnte ich jetzt den nächsten Topf aufmachen und sagen, okay, da gibt es auch, gab es genug Studien, die sagen, dieses zu wenig Versorgen ist blöd, aber das Überversorgen auch. Also ich nenne es jetzt mal platt die Helikoptermütter. Und es geht auch so ein bisschen für mich zumindest in dieses bedürfnisvoll begleiten. Ich finde es total wichtig, die Bedürfnisse der Kinder zu sehen und zu begleiten. Aber wenn wir es zu viel tun, entwickeln Kinder auch keine Stressresilienz. Das heißt, so ein bisschen, was dürfen wir ihnen auch zutrauen, damit sich eine gesunde Stressresilienz entwickelt und wir sie nicht total in Watte packen. Also mit anderen Worten, ich sag's mal mit einem Lied von Reinhard May. Eltern tun gut daran, Folgendes zu tun, nämlich ich mache mit Liebe alles falsch, so gut ich kann.
Okay.
So, das ist so meine Quintessenz daraus. Es gibt kein 1000% richtig. So. Und wir dürfen achtsam sein und bewusst sein, uns bewusst machen, was passiert. Und dass eine PDA nicht gut ist für das Kind, weil es kein Oxytocin gibt, ist erwiesen. Also, ne, also es gibt einfach viele Dinge, die schon wirklich richtig erwiesen sind. Und wir tun gut daran, das zu minimieren. Aber spannend war auch,
Warte
denn
mal,
wir waren ja sehr unterschiedlich.
das sind so viele spannende Themen dabei. Also das eine, Eltern können es heutzutage sehr schwer aushalten, wenn das Baby weint. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil sie selbst das nicht ausdrücken durften oder nicht weinen durften oder sich nicht gut ausdrücken durften. Und sich das bewusst zu machen, dass dieses Weinen auszuhalten und mit dem Kind mitzufühlen, also ja, dass man. Das Baby kann ja nicht sprechen, das
Ja,
kann
und
ja
da sind
eben
wir
nicht,
genau bei dem.
es kann ja nicht der Freundin sagen, ich habe das und das erlebt, sondern es möchte das ja ausdrücken. Und so viele Babys, die nach der Geburt so viel weinen, da fühlen sich die Eltern so unfähig damit. Also weil das von der Gesellschaft praktisch das Bild, ein Baby sollte nicht weinen und du musst es doch irgendwie trösten können. Und dieses aushalten zu können, weil das Baby das ausdrücken muss, das finde ich total wichtig. Das fand ich die erste Sache. Und die andere Sache, hast du gesagt, nicht alles, nicht überversorgen. Also ist so die Frage, vielleicht können wir auch nacheinander nochmal drauf eingehen. Was ist denn überversorgen? Also wenn man das Baby hält und trägt, ist das ja nicht überversorgt, sondern es geht ja eher darum, wenn das ständig an die
Nein, das
Brust
ist gar
genommen
kein
wird,
Fall.
ne, wenn es an die Brust genommen wird, damit es nicht weint, das ist ja eher das, was nicht richtig ist und was dann auch wieder andere
Ja,
Kreisläufe in Gang bringt.
genau. Machen wir mal nacheinander. Du hast recht, das sind mehrere Themen, aber es kommt am Ende irgendwie immer aufs Gleiche raus, also zumindest für mich, weil das waren auch Studien, die sagen, also ein Baby entwickelt sich dann besonders gesund, wenn es auf ein reflektiertes Elternteil trifft. So. Also da gibt es auch, wie gesagt, Studien darüber, dass wenn zum Beispiel reflektierte Elternteile, selbst wenn die richtig, richtig Mist erlebt haben in ihrer eigenen Kindheit, wenn sie reflektiert sind, haben diese Eltern fast zu 100% sicher gebundene Kinder. Während wenn man Stress erlebt hat und nicht reflektiert ist, ist der Anteil der sicher gebundenen Kinder nur 5%. So, also die eigene Reflexionsfähigkeit ist ein total großer Maßstab. Und da sind wir ja bei dem, halte ich das aus, wenn mein Baby weint oder nicht?
Yeah.
Und da wäre ja die Frage, wenn ich es nicht aushalte, wäre die Challenge bei mir zu gucken, warum halte ich das nicht aus?
Genau.
Also ist es die gesellschaftliche Norm, so wie du jetzt gesagt hast, oder hat es was mit meinem nicht gesehen werden zu tun.
Ja.
Also ich weiß, ich viel, als meine Kinder kleiner waren, reguliert habe, nicht aus ihren Bedürfnissen, sondern aus meinem Bedürfnis.
Ja.
Und das ist für mich die allergrößte Herausforderung. Das ist für mich die Quintessenz von den tausend verschiedenen Sichtweisen heute, von dem Kongress und gestern. Es kommt auf mich an. Ja, wie reflektiert bin ich? Weil nur wenn ich meinen Kram klar habe, kann ich empathisch mitschwingen. Nur wenn ich weiß, was mein Stress ist, kann ich vielleicht Mechanismen finden, die meinen Stress runterzufahren, dass schon diese Übertragung in der Plazenta gar nicht stattfindet. So, also das ist für mich die Essenz so, ne? Und dann zu sagen, okay, ich halte es aus. Und den Gedanken fand ich total spannend, zu sagen, okay, das Kind möchte weinen, um nochmal zu erzählen, boah, Mama, das war aber echt anstrengender Scheiß.
Ja.
Ja, das war richtig blöd. Und sich dann so, da hat es wehgetan. Da war richtig, richtig doof. So. Und wenn man das weiß, finde ich, kann man ja auch ganz anders empathisch mitschwingen und drauf eingehen. Und wenn wir gerade mal nur bei dem noch bleiben, bei der Geburt an sich, man sagte, dann kommt der Punkt, wo die dann auch mit den Beinen mitarbeiten, um durch den Geburtskanal durchzukommen. Und wenn dann ein Baby zum Beispiel stecken bleibt und dann gibt es einen Kaiserschnitt, weil es stecken bleibt und irgendwie funktioniert es nicht, dann fehlt auch diese Stresserfahrung und dieses sich durchkämpfen mit den Beinen. Und das sind oft die Kinder, die dann auch nicht krabbeln wollen, weil sie da einfach schon im System abgespeichert haben. Das ist irgendwie, ich wollte mich anstrengen, aber da passiert irgendwas nicht.
Ja.
Und sind ja in diese Schockerfahrung von, es ist kalt, es ist hell, es ist, ne, Mamas Herzfrequenz fährt runter und so. Die hatten ja schon dann richtig Stress plus diese mangelnde Erfahrung von. Und wenn wir dann sie nicht unterstützen und sagen, doch, doch, du krabbelst aber, und sie dann, ach, doch, er kann schon sitzen, wenn ich ihn hinsetze. So, wenn ich die Beine und die Hände festhalte, kann er schon laufen.
Das
So,
ihm nicht
dann
wegzunehmen
nehmen
vom Kind.
wir, genau, aber den Zusammenhang, also dass man das nicht wegnehmen soll, das wusste ich schon lange, aber den Zusammenhang zu sagen, okay, das sind oft Kinder, die dieses mit den Beinen sich anstrengend durch den Kanal kämpfen, das, den Zusammenhang fand ich schon wieder sehr spannend.
Ja.
Also das.
Aber auch die fehlende Selbstwirksamkeit, ne? Wenn das Baby jetzt plötzlich gestoppt wird und dann rausgeholt wird, dann hat es womöglich ein Muster im ganz tief verankert, es nützt sowieso nichts oder ich kann das sowieso nicht. Und das ist auch nochmal eine andere Ebene sozusagen, ne?
Voll. Also da habe ich ja auch schon in meiner psychotherapeutischen Praxis etliche Patienten gehabt, wo wir Geburtstrauma heilen durften, die genau diese Erfahrung gemacht haben. Ne? Ich wollte sozusagen mich auf den Weg machen, habe mich vielleicht noch nicht ganz getraut, kurz Wehen ausgelöst und dann wieder zurück und dann Rambazamba geht's ab mit Kaiserschnitt und diese Anstrengung fehlt und dieses ich schaffe es alleine. Ich habe die Erfahrung von, ich kann mich ins Leben bringen. So. Und die haben dann im späteren Leben oft Schwierigkeiten, was Neues anzufangen, weil immer, wenn sie denken, ich mache jetzt was ganz Neues, passiert wieder was Schreckliches, weil aus Sicht eines Babys ist, bei Mama ist es warm, es ist dunkel, es ist geräuschreduziert. Ja, und Der Weg raus ist zwar anstrengend, aber ich entscheide mit. Ich habe eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Und wenn es nicht passiert in Form von Kaiserschnitt, dann gehen erstmal die Herztöne der Mutter runter. Das heißt, ich verbinde den Kontakt zu Mama, was für mich schon als Säugling bedrohlich ist, weil es ein Verlust des Ich-Anteils ist. Und dann ist es saukalt in so einem OP-Saal. Es ist grell, es ist laut. So, das ist. Hat schon was mit einer Schocksituation zu tun, auf jeden Fall. Das heißt nicht, ne, nur für alle Hörer, die dann immer so hören und sagen, boah, was muss ja Kaiserschnitt? Mein eigener Sohn, wir haben eine Hausgeburt geplant. Und nach, ich glaube, 24 Stunden Hammer-Wehen ist er feststecken geblieben, hat sich nicht einen Millimeter bewegt und ich bin, wir sind geendet mit einem Kaiserschnitt mit Vollnarkose. Also das krasse Gegenteil von dem, was ich mir gewünscht habe. Also, ich will nicht sagen, dass es nicht Momente gibt, wo ein Kaiserschnitt notwendig ist. Aber wenn man es vermeiden kann, dann sollte man es vermeiden.
Genau, darauf
Das
können
ist
wir
auch
auch nachher
meine
nochmal.
Haltung dazu.
Genau. Wir sind ein bisschen zeitverzögert hier mit unserer Sprache. Da können wir nachher nochmal gerne nochmal drauf eingehen. Jetzt nochmal ganz kurz zu diesem, dass Eltern das nicht aus, das Weinen nicht aushalten können. Also würde ich zwei Sachen wichtig, dass natürlich das Allerbeste ist, bevor man schwanger wird, sich mit der eigenen Geburt und den eigenen Triggern auseinanderzusetzen. Und aber, wenn man das nicht gemacht hat, in dem Moment zu überlegen, warum triggert mich das jetzt so sehr? Also ich betreue ja Frauen nach der Geburt viel und erlebe das ganz oft, dass die Frauen sich damit so sehr in Frage stellen. Oh je, das Baby weint und ich kriege das Weinen nicht weg. Und sich da wirklich zu überlegen, das spreche ich auch immer an, warum triggert mich das so sehr? Warum will ich das Weinen unbedingt wegkriegen? Was macht das mit mir selbst? Und da in diese Richtung zu gehen und nicht, ja, und nicht in die gesellschaftliche Richtung, das meinte ich vorhin, es ist, man muss dem Baby das Weinen abgewöhnen, sozusagen.
Ja, da bin ich voll bei dir. Das ist ein guter Hinweis, dann zu gucken, okay, warum triggert mich das denn so? Und das kann ja verschiedene Facetten haben, von dem Gefühl, ich bin eine schlechte Mutter, wenn mein Kind weint, dass ich es nicht, also Unzulänglichkeit hinzu, dem Gefühl, ich selber durfte nie weinen, so und mich hat keiner getröstet. Das ist ja eine ganz große Spannbreite von dem, was da dann auftaucht. Aber den Mut zu haben, hinzugucken, deswegen finde ich deinen Ansatz total gut, das vorher zu tun. Weil wenn so ein neugeborenes Knucke da ist, vor allem wenn es das erste ist, da ist nicht viel Space. Also da ist man ja in vielen kleinen und größeren Überforderungssituationen und da ist nicht immer so viel äußerer und innerer Freiraum, sich solchen Baustellen zu widmen. Von daher immer gerne früher.
Ja, das ist vielleicht auch ein Hinweis an die Hebammen, die das jetzt, die hier womöglich auch, also die hier auch zuhören beim Kongress, da die Frauen da abzuholen und aufmerksam zu machen und zu sagen, da ist was, womit du dich vielleicht auch später erst beschäftigen kannst, aber was jetzt, was damit hochgeholt wird.
Ja, genau. Ja, das finde ich einen total coolen Ansatz, Hebammen darauf aufmerksam zu machen. Ich weiß, ich war hinterher mit dem Kaiserschnitt nicht glücklich zum Beispiel, aber trotzdem tiefenentspannt, weil ich einfach eine grandiose Hebamme hatte, die mich die ganze Zeit begleitet hat. Und die hat mich vorher mit so viel Wissen gefüttert, dass ich da gelassen sein konnte. Also, deswegen finde ich solche Kongresse auch cool, um mehr Bewusstsein zu schaffen und diese Chance zu nutzen, Mütter vorher schon gut zu begleiten, Werdende, um auf Dinge aufmerksam zu machen. Auf jeden Fall.
Und eins fiel mir noch ein zwischen du, was bei dem, was du vorhin gesagt hast, dass das Baby sich ja nicht als eigenständiges Wesen erlebt. Und das ist deshalb, also mit dem Kaiserschnitt zum Beispiel, dass es ja sich als Einheit mit der Mutter will. Also es ist ja, wie kann man das am besten ausdrücken? Baby und Mama sind im Bewusstsein des Babys eine Einheit. Und erst viel später kommt diese Ich-Erfahrung, das Ich-Bewusstsein.
Ja, und das
Und
ist
dadurch,
sehr
genau.
wichtig, weil das wissen die meisten nicht. Dieses ich bin ich und du bist du, das entwickelt sich erst so in Gänze raus, so mit 2 Jahren. Das heißt, alle Kinder, die eine krasse Trennungserfahrung haben, vielleicht weil es eine OP geben musste, Da gibt es ja genug direkt nach der Geburt, irgendwie nochmal zum Check und Mama ist nicht da. Aus der Sicht des Kindes ist das Folgendes. Die Mama ist nicht da, aber nicht die Mama als Bindungsperson, sondern mein Ich geht weg. Ja, weil es
Ein
ist
Teil
eine
von mir.
Ich-Identität zwischen, genau, ein Teil von mir. Es ist eine Ich-Identität von mir mit der Mama, weil ich kenne ja nur ihre Darmgeräusche, nur ihre Stimme, nur ihre Bewegung. Und wenn dann das wegfällt, ist es so, als ob ein Teil von mir wegfällt. Das ist so, wie, ich sage jetzt mal, Menschen, die vielleicht ein Bein amputiert kriegen und das immer noch fühlen, ja, und sagen, wo ist es denn? Das ist ein krasser Verlust. Also ich habe ja auch einen Pflegesohn, den habe ich bekommen, als er 2 Tage alt war. Und damals dachte ich, ah, super, der ist noch nicht verwahrlost, hat noch keine Gewalt und sonst was erlebt. Und dieses der Verlust seines Ichs durch das Weggehen seiner Mutter 5 Stunden nach der Geburt hat eine krasse Ich-Identitätsstörung hervorgerufen, die lange angedauert hat und wir jetzt so langsam, jetzt ist er 17, da rauskommt und sagt, okay, ich bin rund so, ne, mit mir. Aber das war eine krasse Herausforderung. Das heißt, auch da achtsam zu sein, wenn das medizinisch notwendig ist, ist das so. Aber liebe Eltern, seid so viel wie möglich dabei, lasst eure Kinder da nicht alleine. Und selbst wenn es sein muss, dann es wieder auszugleichen mit Fürsorge, Liebe. Und auch das darüber erzählen dürfen, wie kacke das war. Auch wenn sie noch keine Sprache haben, tun sie es halt auf ihre Art und Weise. So wo wir alle Stress erleben, wollen wir hinterher darüber erzählen und das tun auch unsere Kleinen schon.
Und es wird auch woanders gespeichert. Diese ganz frühen Erfahrungen werden ja nicht im Gedächtnis gespeichert. Das finde ich auch nochmal wichtig. Ne?
Ja, voll leider.
Ja.
Genau, es gibt ja keine Sprache, damit ist es nicht im präfrontalen Kortex. Da sind unsere Erinnerungen in Form von abrufbaren Geschichten, wenn wir im Urlaub waren oder sonst was, sobald wir Sprache haben. Wenn es in der frühen Entwicklung stattfindet, ist es halt im Hippocampus und in der Amygdala abgespeichert. Die Amygdala ist unsere Emotionszentrale, die sagt Gefahr oder Nicht-Gefahr. Und der Hippocampus ist nah an unserem emotionalen Empfinden. Und das heißt, es ist mehr in unserem neuronalen Nervensystem gespeichert, was natürlich auch dazu führt, dass es viel länger da ist und man mehr tun muss, damit es da wieder rauskommt, also aus dem Speicher. Ja, das ist leider auch so, dass es da mehr braucht als nur ja, ein bisschen schaukeln, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Ja, eins
Ja.
würde ich noch mal gerne drauf eingehen. Du hast vorhin gesagt, die PDA stört das Oxytocin. Das wissen wir ja vom Kaiserschnitt. Weil das ja heutzutage sozusagen fast gängig ist. Jeder zweite bekommt eine PDA.
Ja, bei der PDA ist es genauso, weil der Schmerz gemindert wird und die Stoffe der PDA gehen auch natürlich über die Nabelschnur in die Plazenta. Und der Schmerz ist ein Stück der Grund, warum das Oxytocin ausgeschüttet wird. Das heißt, eigentlich passiert das bei den Presswehen, die natürlich auch durch den Schmerz initiiert werden. So, und das heißt, auch eine PDA vermindert die Ausschüttung vom Oxytocin und damit von dem Bindungshormon. Plus, dass es natürlich bei dem Kind ein Unverständnis gibt. Also die Wehen werden ausgelöst, die Schmerzen fangen an. Das Kind merkt die Schmerzen der Mama. Es geht ja immer in die Übertragung durch Plazenta und Nabelschnur. Und dann wird dieses Mittel gegeben und auf einmal ist es weg. Das heißt, das ist ein bisschen wie die Verbindung zur Mama zu verlieren. Es ist ja dieses von wir, das haben wir heute auch gesagt, nicht zu sagen, dass die Mutter gebärt und das Kind kommt zur Welt, sondern im Optimalfall wuppen die beiden das zusammen.
Genau, es ist
In
Kommunikation.
Verbindung. Das heißt, wenn es gelingt, innerhalb der Geburt in Verbindung zu dem Kind zu kommen und zu sagen, wir beide, wir schaffen das zusammen, dann ist es ja eine Interaktion in Verbindung und stärkt auch, mal ganz vom Oxytocin ausgenommen, die Bindung von Mama und Kind und schafft ein Erlebnis, was in die Selbstwirksamkeit führt, gerade mit dieser Ich-Identität, die wir gerade besprochen haben. Bei der PDA ist aber ein Teil weg. Das heißt, es wird im Prinzip die Verbindung gekappt. Klar können wir noch auf mentaler Ebene Verbindung aufnehmen, aber die emotionale Ebene ist ja in dem Moment gestört, weil das Baby nicht mehr die Mama spürt tatsächlich. So. Deswegen ist eine PDA für die Mama nice, aber für das Baby nicht so nice.
Und sich das bewusst zu machen, finde ich so wichtig, weil das einfach, damit es keine leichtfertige Entscheidung wird. Es ist ja oft so, dass die Geburtshelfer dann sagen, ja, machen wir eine PDA, je nachdem, wie das in diesem Krankenhaus eben gang und gäbe ist, wird das ganz schnell angeboten. Und dass man dann sich bewusst macht, es hat so viele Nachteile, die nicht sofort auf der Hand liegen, dass man das weiß. Das finde ich total wichtig.
Ja, auf jeden Fall.
Das
Ja, und dann war vorhin das Thema.
Ja,
Ja,
sag, nein, sag du. Ja, das Oxytocin ist so wichtig, aber das können wir danach noch, wie kann man das wieder auffangen, wenn man das jetzt alles schon erlebt hat? Das wollen wir nachher noch sprechen. Sag erstmal, was du jetzt noch wolltest.
Nee, das war genau ein Schritt weiter. Also wenn es dann jetzt so war, wie bei meinem Knirps, würde ich jetzt sagen, also die PDA hat nicht funktioniert. Ich habe um eine gebeten, weil ich einfach nach 24 Stunden Horror Wehen keinen Schniff mehr hatte, aber die hat mir dann da dreimal reingejammelt oder fünfmal, ich weiß es gar nicht mehr, und hat mich dann immer in die Beine gekniffen und hat gesagt, sie müssen das spüren, aber es darf nicht wehtun. Ja, wenn du 24 Stunden Wehen und Schmerzen hast, die Differenzierung kriegst du ja gar nicht mehr hin.
Ja.
Also gab es keine PDA, aber dadurch, dass wir Presswehen hatten, die halt nicht zum Erfolg geführt haben, wurde halt ganz viel Oxytocin ausgeschüttet. Wenn ich jetzt meinen Sohn nehme, ich war dann, habe mich vorzeitig aus dem Krankenhaus entlassen, weil die Krankenschwestern mich da so genervt haben. Mein Sohn hat dann nur noch Milch vom Löffel getrunken, also nur noch so reinlaufen lassen und schlucken, weil die mich so gestresst haben. Und dann bin ich nach Hause und dann war meine super Hebamme da und noch eine Freundin und dann haben wir mit einer Flasche, wo das Saugen erst leicht ist und wenn man es dreht, das Saugen schwerer wird, haben wir ihm dann erstmal das Saugen beigebracht. Und dann habe ich ein Brusternährungsset gehabt und habe ihm dann beigebracht, wieder an der Brust zu trinken. Und das hat wunderbar geklappt. Und das ist ja auch ein Punkt, wo Oxytocin ausgeschüttet wird beim Stillen. Das an der Stelle gibt es ja auch nochmal eine gute Dosis Oxytocin. Das heißt, Stillen macht auch auf jeden Fall Sinn. Von der Muttermilch, die natürlich super ist, abgesehen, aber auch für die Bindung ist es echt von Vorteil. Und trotzdem auch da bitte nicht als Gesetz verstehen, weil eine entspannte Flaschenbeziehung ist immer noch besser als eine gestresste Stillbeziehung. Wenn ich mein Kind nur unter Tränen anlege, weil es mir so weh tut und ich nur noch in Stress reagiere, weil ich ans nächste Stillen denke, dann würde ich sagen, still ab und nimm eine Flasche, weil dann kannst du dein Kind wieder von Herzen in den Arm nehmen und Herzen, was dann den größeren Mehrwert hat. Also
ja, aber
ich
man
mag
kann auch,
nichts, was
man
so
kann auch
dogmatisch
man
gesetzt
kann vorübergehend mal eine Flasche nehmen und danach wieder zum Stillen zurück oder mit Brusthütchen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wenn eine gute Hebammenbetreuung ist. Es ist total schade, dann auch zu sagen, es sind ja nur ein paar Tage mit den Schmerzen, wenn man dann abstillt. Das ist trotzdem schade. Also natürlich nicht unter Druck setzen und trotzdem auch, das bringt einem ja auch viel, wenn man sagt, ich gehe da durch. Das ist ja wieder was für die Selbstwirksamkeit der Mama. Ich gehe da durch und ich krieg's hin. Aber wir können auch nochmal das Brustset vielleicht kurz beschreiben, wer das nicht kennt, weil das ist auch echt eine tolle Möglichkeit, wenn man keine Milch hat oder gerade noch keine Milch hat. Vielleicht ganz kurz.
Ja, ich war, also meinem Großen habe ich mit dem Brustset das Trinken an der Brust beigebracht und mein Pflegesohn, der war 2 Tage alt, als ich den übernommen habe. Und er musste dann noch eine Woche im Krankenhaus sein. Da war ich die Attraktion im Krankenhaus, weil ich die bekloppte Pflegemama war, die sich das Brusternährungsset um den Hals gehangen hat.
So
Also das
schön.
Brusternährungsset ist im Prinzip eine Flasche, die man sich um den Hals hängt. Und da sind 2 Schläuche dran und die macht man sozusagen, klebt man so, dass die auf der Brustwarze enden. Und dann kann man das Kind im Prinzip anlegen und die Milch kommt aber aus der Flasche durch den Schlauch. Das ist ja, hat uns gut getan für die Nähe und die Bindung. Und ich weiß nur, dass immer alle, ich will mal gucken, was machen Sie denn da? So, also das war so ein bisschen, habe ich mich manchmal wie im Schaukasten gefühlt.
Ja, das ist nicht so
Nur weil
bekannt
ich
und
ja.
das ist was ganz Tolles, weil das Baby eben wirklich an der Brust saugt und man kann damit entweder ein normal geborenes Baby wieder zum Trinken bekommen oder eben auch so wie du, sogar ein Adoptivkind praktisch so dazu bringen, dass es selber dieses Sauggefühl hat und bei dir eben auch Oxytocin ausgeschüttet wird. Das ist ja, also bei der Mama, die eigentlich nicht stillen kann. Das ist total schön. Das Bindungshormon.
Auch eine Freundin von mir, die hat das sogar geschafft, dass dann nochmal Milch gekommen ist.
Das habe
Also
ich auch
die hat
schon
ein
gehört, ja.
Pflegekind. Ja, also auch das geht so, ne? Ja.
Dass tatsächlich das
Ja,
Gehirn
vielleicht
dann
kommen wir
sagt,
dann
so, wir müssen,
nochmal.
genau, ich muss Milch bilden. Tatsächlich, auch ohne eigene Geburt.
Ja,
Habe ich
also
auch
wir
schon
können
gehört.
viel mehr, als wir denken, und unser Körper kann viel mehr, als wir oft vermuten. Ne? Es ist unglaublich, was der so alles hinkriegt.
Ja.
Das ist sehr, sehr faszinierend. Ja, genau. Aber du hattest vorhin noch, hatten wir die Frage des, wann ist Überbehüten?
Genau.
Vielleicht steigen wir
Genau.
da nochmal ein.
Ja. Was versteht man darunter?
Genau, also ich nehme jetzt mal meine Stieftochter, die hat ihr Baby bekommen. Und auch eine endlose Geschichte. Ich mache mal die Short-Version. Hat Venenmittel bekommen, weil sie eigentlich übertragen war, was aber nicht stimmte, aber ist ja egal. Dann gingen die Herztöne runter. Das ist fast immer so,
So
wenn es
typisch.
Venenmittel gibt, dann gehen
Ja.
fast die Herztöne runter. Dann gibt es Venenhemmer und am Ende war es dann Cristella-Handgriff. Also die kleine Maus hat schon richtig viel erlebt. Und die hat auch viel geweint am Anfang. Und da war die Frage immer, verwöhne ich die jetzt? Weil eigentlich hat sie sie nur ins Tragetuch gepackt. So. Und dann habe ich gesagt, nein, verwöhnst du nicht. Trag die, trag, 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 tragen. Nah am Körper, enge, schaukeln, ist alles fein. So. Das heißt, das ist nicht mit den Helikoptereltern gemeint. Für mich ist das Überversorgen, das. Also, da sind wir jetzt nicht, ich nehme mal ein Beispiel nicht mehr aus der ganz frühen Entwicklung, sondern ein bisschen später. Ich fange mal mit der Grundschule an und versuche mich mal so runterzuarbeiten. Wenn ich die Mütter sehe, die ihren Kindern die Schulranzen bis in den Klassenraum
Ja,
tragen,
klar. Ja.
die nehmen die Erfahrung von, ich habe Selbstwirksamkeit, ich kann alleine bis zur Schule laufen, zum
Ja.
Beispiel. Und ich bin für mich selbst verantwortlich und muss gucken, wie kriege ich vielleicht Gewicht anders gesettelt? Kann ich Bücher in der Schule lassen? Also da hängt ja so viel dran. Wenn wir kleiner runtergehen, sind wir die, die an jeder Tischecke immer die Hand hinhalten. Oh, das
Ja.
Kind darf sich nicht stoßen.
Ja.
Ja, das ist für mich Überbehüten in Form von, wir wollen es beschützen. Aber vergessen, dass wir in Erfahrungswerte nehmen. Nämlich
Ja.
Erfahrung, okay, wenn ich nicht aufpasse, dann stoße ich mir den Kopf.
Ja.
Ja,
Oder
so, das
irgendwo
heißt,
hochklettern, dass Kinder nicht
da
hochklettern
schließen.
dürfen oder so.
Genau, da sind wir ja schon ein bisschen weiter dann, ne, im Hochklettern, das dann immer so, oh, und wir tun das vermeintlich aus Liebe, aber da sind wir wieder bei uns. Wir machen es, weil wir Angst haben.
Ja.
Ja, es geht um unsere Angst und nicht der vermeintliche Schutz. Klar, ein Kind, was über die Straße rennt, das muss ich festhalten. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber das Kind rennt über die Straße und das Auto kommt und ich muss an jeder Ecke, wo sich ein Kind stoßen kann, die Hand hinhalten, ist einfach ein großer, großer, großer Unterschied. Auf der Mauer balancieren, auf dem Baum klettern. Und auch wenn die kleiner sind, wie oft sind wir so, ich habe hier letztens noch, ich habe ein Kind gesehen, da war ich in Holland, genau, es lief, fiel hin, die Mutter war gefühlt so 50 Meter entfernt, es stand auf, es tat keinen Mucks, bis die Mutter da war. Und dann kam die Mutter mit, oh, und dann ging die Sirene
Dann
an.
fängt's an,
So,
ja.
ne? Also dieses zu viel ist einfach auch nicht gut.
Ja.
Und ich bin auch bei dieser bedürfnisorientiert begleitenden Bubble. Manchmal geht die mir echt auf den Sack. Also aus zwei Gründen. Es gibt ja diese, wir müssen unsere Kinder bedürfnisorientiert begleiten. Ich bin völlig dafür, die Bedürfnisse unserer Kinder zu sehen. Aber es gibt so zwei Punkte, die mich stören. Einmal werden meine Bedürfnisse als Mutter nicht mehr wahrgenommen. Das heißt, es hat so einen Anflug von, ich muss mich als Mama auflösen und ich habe auch Bedürfnisse und ich kann meine Grenzen, und es ist auch wichtig und richtig, Kindern meine Grenzen zu signalisieren, weil was lernen sie sonst? Sie lernen, dass ihre Bedürfnisse ganz wichtig sind, aber die Bedürfnisse von Mama und Papa null und nichtig.
Ja,
so, also,
total wichtig.
Ja. Was ist das für eine Lernerfahrung?
Ja.
So, das ist das eine. Und das andere ist auch nochmal die Bestätigung jetzt durch den Kongress, zu sagen, wenn meine Bedürfnisse immer erfüllt werden und es immer darauf eingegangen wird, liebevoll supportet, dann fehlen mir andere Erfahrungen.
Yeah.
Ja. Also man kann, ich sag's mal blöd, auch von der anderen Seite vom Pferd fallen. Ich in meiner Kindheit wurde nicht gesehen. Meine Bedürfnisse wurden rudimentär nicht geachtet und deswegen habe ich vieles als schlimm erlebt. Ja. Das ist die eine Seite vom Pferd zu fallen. Und die andere Seite ist halt, jedes Wehwehchen und jedes immer so. Und das Spannende heute fand ich, dass es halt auch da Studien zu gibt, dass dieses Überbehüten nicht zur Resilienz und zur Selbstwirksamkeitserfahrung führt,
ja,
sondern eben auch zu Stress.
Ja.
Das fand ich äußerst spannend.
Ja, es ist ja eben so, dass die Eltern, denen das passiert ist, wie du gerade sagst, die nicht gesehen wurden, das eben heute unbedingt richtig machen wollen und deshalb eben in die andere Richtung überschießen. Und das Kind braucht ja unbedingt auch die Erfahrung, ich habe jetzt eine Stresserfahrung oder eine negative Erfahrung, wie gehe ich damit um? Also, dass es von den Eltern lernt durch Beispiel, wie geht man mit sowas um? Das ist ja total wichtig fürs Leben einfach, dass man lernt, auch auf negative Sachen richtig zu reagieren. Nicht, dass eben das Negative von einem weggehalten wird.
Genau, und wenn wir jetzt dann zurück wollen.
Ja.
Genau, und wenn wir dann auf die frühen Jahre, ne, ist ja Kongress für Hebammen und so, dann ist es sogar so, dass die Affektregulationsfähigkeit wird in den ersten drei Lebensjahren gebildet.
Ja.
Und zwar darüber, dass wir helfen, den Kindern den Affekt zu regulieren, indem dass wir uns mit schwingen und einschwingen. Also wenn das Kind hier reibt und sagt, boah, das war aber ein Scheiß mit der Geburt, das hat da echt richtig wehgetan, dass man mit reingeht und schwingt und sagt, ja, das war echt blöd, das ja, glaube ich, dass das wehgetan hat. Und in dieses Gefühl mit reingeht und darüber die Erfahrung macht, ah, es reguliert sich, es tut sich was, wenn es gesehen wird. Oder wenn wir es machen, Kind hat Hunger und weint und wir sagen, ah, Tutti, 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 die Milch ist noch zu kalt, zu heiß, die Brust ist gerade noch nicht ausgepackt, warte einen Augenblick gleich, so, ne, also wir fangen ja automatisch an, über Stimme zu regulieren und das ist das, worüber Kinder dann ihre eigene Regulationsfähigkeit entwickeln und da ist zum Beispiel No-Go, immer vor dem Handy oder vor dem Fernseher zu sitzen, weil ja, da ist zwar Stimme, aber die reguliert halt nicht.
Ja,
du lachst. Ich habe Anfragen über Insta, eine junge, also wirklich sehr junge Mutti, wo das Kind eigentlich in dem Alter war, wo es schon drei Wortsätze können sollte und hat halt nicht angefangen zu sprechen. Und die hat mich gefragt, könnte das daran liegen, dass ich beim Füttern immer für mich das aufs Handy gucke und für ein Kind das Fernsehen anmache?
Und sie ist immerhin schon drauf gekommen.
Könnte sein, dass es daran liegt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Ja.
Ja, und das ist, glaube
genau,
ich, ein wirklich großes, es ist ein richtig großes Problem. Ich merke das oft bei Eingewanderten, die eigentlich immer den ganzen Tag den Fernseher anhaben und eben mit dem Baby vor dem Fernseher sitzen. Und das ist wirklich ein Problem, was sich viele nicht bewusst machen, dieses beim Stillen aufs Handy zu gucken. Das ist so verführerisch für die junge Generation, die praktisch ja, mit dem Handy aufgewachsen sind und das sich ganz schwer abgewöhnen können, aufs Handy zu gucken. Und dann diese vermeintliche
Ja.
Pause des Stillens wirklich aufs Handy gucken. Und das ist richtig verbreitet. Oder auch, wenn sie ihr Baby oder auf dem Spielplatz oder auch dass wir durch die Gegend fahren mit dem Kinderwagen. Das finde ich, sieht man ganz oft auf der Straße. Im Kinderwagen, die schiebt es vor sich her, die Mama, und guckt ins Handy. Und das sind Sachen, die uns
Ja,
unbedingt,
genau. Und da kann ich
unbedingt
natürlich
bewusst
nicht in
sind.
Kontakt gehen.
Genau.
Ja, da kann ich nicht in Kontakt gehen. Da, ne, bin ich nicht in der Bindung. Und da dürfen wir auch hinten gesellschaftlich hingucken, aber darf sich auch wieder jeder selber hinterfragen, warum mache ich das so, ne?
Ja.
Also was kann ich vielleicht auch Interaktion nicht aushalten? Warum muss ich immer die Leere füllen, sobald irgendwas nicht passiert und aufs Handy zugreifen? So. Was
Ja.
gibt mir das, was ich
Ja.
gerne hätte? Das hat dann ja wieder was mit meiner vielleicht Bindungserfahrung und Erwartung zu tun.
Ja.
Ein spannendes Thema.
Total spannend. Ja. Was machen wir denn jetzt mit einem, wie reagieren wir am besten auf ein Baby oder auch auf ein bisschen größeres Kind, wo wir wissen, das hat eben eine schlimme Geburt erlebt? Was können wir denn machen, um dem Kind zu helfen?
Ja, also das Erste ist, glaube ich, zu sehen und anzuerkennen und zu akzeptieren. Also wenn wir schon dahin kommen zu sagen, okay, für ein Kind ist es schon eine Stresserfahrung, dass der Schädel zusammengequetscht wird und es sich deswegen immer an die Stirn fasst, dann geht es ja als Erstes darum, in dieser Stresserfahrung gesehen zu werden. So, ich finde da, das Schaukeln total super. Ich weiß, meiner Stieftochter hat eine Hebamme auch empfohlen, eine Badewanne zu nehmen mit ganz viel Teelichtern und Duft und das Baby bestmöglich vielleicht sogar mitzunehmen und Geburt nochmal nachzukonstruieren in schön. So, fand ich auch ganz zauberhaft. Ich habe solche sozusagen Geburtsrekonstruktionen auch tatsächlich schon auch mit älteren Kindern gemacht, wo man nochmal das Kind, also 3, 4, 5 Jahre, der Mama auf den Bauch gepackt hat und es ganz stramm mit einer Wolldecke drumgebunden hat und dann das verbal unterstützt hat und so. Und eigentlich habe ich mir gewünscht und du dir auch, dass es so und so läuft. Und dann bringt man es sozusagen nochmal zur Welt und nimmt es in den Arm und heißt das willkommen, als es vielleicht war. Also einfach, um eine neue Erfahrung zu setteln. Ich glaube, die Angst nehmen zu sagen, ich muss mein Kind stillkriegen, es darf nicht weinen, sondern das auch zu respektieren und zu sagen, ja, du darfst mir das erzählen. Erzähl mir, was passiert ist aus deiner Sicht. Und klar, das geht nur, dieses Mitschwingen, wenn ich selber fein bin. Also ich habe schon Traumata bei Eltern aufgelöst. Einer ist mir sehr hängen geblieben, dann habe ich ein Webinar gemacht gehabt und dann rief mich ein Kollege an, der Traumapädagoge ist und sagt, Gunda, meine Tochter ist 1 Jahr alt, aber bei dem, was du gesagt hast, weiß ich habe ein Trauma durch die Geburt. Da sind wir noch nicht mal bei dem Geburtstrauma von der Tochter. Ich sage, ja, was ist denn passiert? Also der kam dann zu mir und sagte, die Geburt war so schrecklich, das Krankenhauspersonal war so zum Kotzen. Unter der Geburt wollte seine Frau, also die werdende Mutter, sich das Leben nehmen. Also wirklich, in echt. Die hat gesagt, ich springe jetzt aus dem Fenster und hat es so gemeint, weil es so schlimm war. Und er hat, und das müssen wir uns einfach bewusst machen, für alle, die selber vielleicht eine Erfahrung gemacht haben, die nicht so ist, wie sie sich das gewünscht haben. Das hat ja in der Ki Interaktion mit seiner Tochter immer mitgeschwungen. Er liebt sie abgöttisch. Wir haben das aufgelöst und seine Reaktion danach war, 2 Tage später kriegte ich eine WhatsApp von ihm und sagte, meine Frau lässt mich zum ersten Mal gerne mit meiner Tochter alleine, weil sie merkt, dass wir anders miteinander umgehen. So, weil da einfach, er hat natürlich die Tochter als Trigger gehabt, also nicht gewollt, das ist unbewusst, wo dann immer wieder abgeht, du bist es schuld, dass meine Frau sich das Leben nehmen wollte. Ja, und jetzt kommt es ja noch krasser, da kam seine Frau auch zu mir und sagte, ich will das Gleiche, was er hatte. Und es war so schlimm, sie war so aufgerissen auch oder geschnitten. Sie haben sie hinterher zusammengenäht, auch noch falsch zusammengenäht, dass sie noch nicht mal ein Tampon in der Größe Mini mehr einführen konnte. An Sex und sowas überhaupt gar nicht zu denken. So. Und wenn du sagst, und dauerhaft Schmerzen, also vaginale Schmerzen, weil die da echt scheiße gebaut haben. Dass du liebst dein Kind, du willst es haben und trotzdem schwingt es immer mit, weil du ja weißt, du bist es schuld, dass das jetzt so ist, dass ich keinen Sex mehr mit meinem Mann haben kann, dass alles eigentlich eine Katastrophe ist. Ja? Und deswegen ist es so elementar, sich um seine Baustellen zu kümmern. Also zu gucken, was macht das mit mir? Diese Schwingung, diesen Frust, mein Trauma, das transportiere ich ja auf mein Kind. Und es beeinträchtigt Interaktionen. Und es waren auch die Studien von heute zu sagen, beeinträchtigte Eltern, klar, da geht es auch viel um Depressionen und andere Dinge, aber die können halt nicht das geben, was ein Kind braucht. Von daher immer die Herausforderung zu sagen, kümmere dich gut um deine Baustellen. Und jetzt für die Hebammen, ich lade mal ein, ich arbeite mit einer Technik, EMDR. Deswegen kann ich so zielorientiert Traumata auflösen. Und ich bilde auch Hebammen darin aus. So,
Super.
sag ich jetzt mal. Einfach um sagen, nicht, wenn wir das jetzt haben, weil wenn ich weiß, wenn jetzt viele Menschen das hören, sagen, ich bin betroffen. Und dann schreiben die mich an, sagen, Gunnar, hast du einen Termin? Nein, ich habe keine Termine. Ich praktiziere ja auf der Ebene gar nicht mehr. Und dann kommt die nächste Frage, wo ist denn jemand, der es kann? Und es gibt einfach viel zu wenig Traumatherapeuten, die das können. Und je früher wir intervenieren, wenn wirklich was passiert ist, umso besser. Deswegen, wer da Interesse hat und sagt, boah, ich möchte so eine geile Technik können, die Trauma löst beim Kind und bei den Eltern, Vorgeburt, Nachgeburt, so, dann mit dem Wunsch nach Ausbildung dürft ihr euch gerne melden, aber direkt gesagt, ich nehme keine Anfragen für Auflösung von Geburtstraumata an, das geht gar nicht. So, nur an der Stelle mal gesagt,
Ja, warte. Also erstens super gut, diese Ausbildung, das bei dir machen zu können. Jetzt wollte ich nochmal schnell sagen, dieses Ritual, dieses Geburtsritual, das ist total gut. Also das ist nicht irgendwie so ein bisschen Hokuspokus, sondern das bringt ganz viel. Das wollte ich nochmal sagen. Und die andere Sache, dieses ein Trauma, was nicht verarbeitet wurde, steht zwischen Eltern und Kind. Das finde ich auch nochmal eine ganz wichtige Sache, dass die Eltern praktisch unbewusst das eben immer dem Kind anlasten, ohne dass sie das jemals in ihrem Bewusstsein überhaupt da hereinkommt. Das ist total wichtig. Und dass das ein Trennungsgrund für viele Paare ist. Also dass praktisch die Folgen davon, dass der Mann auch traumatisiert wurde. Und es werden heutzutage offensichtlich, habe ich gelesen, 53% der Frauen sprechen von traumatischer Geburt oder von Gewalt unter der Geburt. Und das erlebt der Mann ja auch. Und das ist oft Entscheidungsgrund für die Paare, weil die das einfach nicht verarbeitet kriegen. Und das finde ich, krieg ich wieder Gänsehaut. Das ist so eine wichtige Sache, weil das so eins zieht das andere nach. Und sich dessen bewusst zu sein und damit zu arbeiten, das ist so wichtig.
Voll, voll. Und deswegen ist so, also ich weiß, dass wenn ich mit meiner Stieftochter zum Beispiel über diese ganzen Themen spreche, dann kriegt sie immer erst Schreck, so, Gunda, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts richtig machen. So. Und Jasper Juhl sagte schon, Kindheit ohne Trauma gibt es nicht. Also auf der einen Seite heißt es, entspannt euch, macht nicht ein Drama aus allem. Also wir kriegen unsere Kinder nicht traumafrei groß. Ja, es ist einfach so, wir werden Mist bauen, weil wir Menschen sind und wir werden Dinge weitergeben, die nicht cool sind. Und unsere Gesellschaft ist an vielen Stellen nicht cool. So, also entspannt und auf der anderen Seite guck so viel, wie es geht bei dir selbst. Also versteh dich selbst und geh da auf die Barrikaden, wo es nötig und möglich ist und halt da den Ball flach, wo es dein Kind halt anders besser tut. Und wer darüber noch ein bisschen mehr wissen will, ich habe ein Buch geschrieben, Kindern geben, was sie brauchen. Das wäre die Positivvariante, wo es um die Grundbedürfnisse geht, um Bindung, um Kontrolle, um Lustgewinn. Und da ist auch ein ganzes Kapitel drin, Verstehe dich selbst. Ich weiß, dass viele das Buch gekauft haben, um ihre Kinder zu verstehen und dann gesagt haben, ach Gunnar, das war so gut, jetzt weiß ich, warum ich so ticke, wie ich ticke. Und sind Ideen, ich sage immer bewusst Ideen zu bestimmten Fragestellen wie Medien und so weiter drin. Und zu Geburtstrauma, da ist wahrscheinlich mein anderes Buch spannend, Das verstaatlichte Kind optimiert, reguliert, traumatisiert, wie eine Gesellschaft ihre Kinder versaut. Da gehe ich auf das ganze Geburtsoxytocin und sehr genau ein. Was macht das mit Kindern? Also welche Folge hat das? Kann ich nur sagen. Gibt es
Große
beide mal auch bei
Auswahl.
Audible?
Große
Ja,
Auswahl
genau.
für
Gibt es auch
jedes
beide bei
Thema.
Audible? Ja, man
Als
hören.
Hörbuch.
Genau. Aber die Quintessenz ist immer für mich, fang bei dir selber an. Du bist die größte Schaltstelle und du kannst deinem Kind geben, was es braucht, wenn du mit dir selber im Reinen bist. Wenn du deine Baustellen klar hast, wenn du aufgeräumt bist, wenn du verstehst, dass dein Kind oft auch ein Spiegel deiner Baustellen ist.
Ja, absolut. Kinder sind unser Spiegel mit allem, ja. Und es ist immer gut, sich zu überlegen, wenn das Kind komisch ist, in Anführungsstrichen komisch ist, woran liegt es, was habe ich ihm vorgelebt, was spiegelt es mir jetzt in dem Moment? Das ist der
Ja,
beste Weg.
ich erzähle gerne dann noch eine Geschichte von meinem Sohn. Wie gesagt, er ist mit 2 Tagen zu mir gekommen. Der war von Anfang an schwierig. Habe ich viel später erst verstanden, sein Geburtstrauma und sein Schwangerschaftstrauma, was er erlitten hat. Und trotzdem, also er hat mit 3,5 Jahren ADHS-Diagnose bekommen und dann auch 10 Jahre tatsächlich wilde Medikamentencocktails genommen. Ich habe immer mehr verstanden, habe alles, was ich gelernt habe, mit ihm ausprobiert, erarbeitet, wie auch immer. Und alles hat so ein bisschen zur Besserung beigetragen. Aber den entscheidenden Unterschied, dass er jetzt seit 4 Jahren medikamentenfrei ist, den haben wir, seitdem ich verstanden habe, was sein mit mir zu tun hat. Also ich mache es ganz praktisch. Ich bin groß geworden mit rechts, links, schwarz-weiß. So, also ich als Individuum wurde nicht gesehen und es gab einfach krasse Regeln und ich habe es gehasst, weil ich eben nicht gesehen wurde. Jetzt habe ich mit meinem Kind ein Kind bekommen, was auch traumabedingt klare Regeln und Strukturen braucht. Er musste sich anders fühlen, deswegen braucht er einen ganz klaren, festen Rahmen. Den habe ich verstanden, habe ich ihm gegeben und war auch immer konsequent in all den Dingen, so. Und er wusste das auch, aber er hat nicht auf das, was ich gesagt habe, reagiert, sondern das, was in mir passiert ist. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Konsequenz ausgesprochen habe und auch sehr, sehr, sehr klar war, weil ich weiß, er braucht es, hat aber mein inneres Kind rebelliert. Das hat gesagt, nein, das ist doof, das will ich nicht, das ist wie früher. Und als ich das verstanden habe, dass er nicht auf meine klare verbale Art reagiert und auf meine Handlungen, sondern auf das, was in mir ist, weil er diese Schwingung wahrnimmt, weil er gleichzeitig hochsensibel ist und ich
Eine
mein inneres
Doppelbotschaft
Kind anders
bekommen.
versorgen konnte. Das war der Turning Point für sein Verhalten. Es ist zu Hause nicht mehr eskaliert, er braucht keine Medikamente mehr, er geht inzwischen auf eine fast normale Schule und scheint auch seinen Schulabschluss machen zu können. Das wäre vor 4 Jahren, die gesagt, never macht der irgendwann mal einen Schulabschluss. Das schockt er gar nicht. So. Und deswegen kann ich immer nur raten, empfehlen, darauf hinweisen, guck bei dir. Wenn dein Kind dich aufregt, wenn du mitweinen willst oder das Weinen nicht aushalten kannst, wenn das Verhalten dir auf die Eier geht, um es mal platt auszudrücken, such nicht bei deinem Kind, such bei dir. Es wird irgendwas bei dir triggern, was in deiner Erfahrung schmerzhaft war, was du erlebt hast, was bei dir angeguckt werden möchte.
Ja, total. Total. Noch schnell, wenn jetzt Eltern das erlebt haben, dass zum Beispiel das Kind nach der Geburt, weil es eine Frühgeburt war, vielleicht weggenommen wurde oder weil es irgendwie einem von beiden sehr schlecht ging und die sagen, oh Gott, so wie deine Stieftochter, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Also wenn es vor kurzem erst passiert ist oder auch wenn es schon Jahre her ist, was können denn Eltern vor allem tun?
Also vor kurzem passiert es immer einfacher. Das ist viel, viel Bindung und Beziehung, also viel Ausgleich. Und ich bin ein Fan von sozusagen einem Narrativ, Schrägstrich, Direktiv. Das heißt, auch wenn wir jetzt von einem Kleinkind im vorsprachlichen Bereich ausgehen, verstehen die natürlich nicht die Worte, aber die verstehen, was hinter den Worten steht. Das heißt, eine Technik aus dem frühkindlichen Versorgung ist zum Beispiel, dass ich das erzähle, was passiert ist. So, also, und wenn die Mutter es erzählt, geht sie ja automatisch in die Schwingung von dem, was passiert ist. Boah, und dann musstest du ganz schnell weg und die Ärzte haben dich genommen und ich konnte nicht mit und du warst ganz alleine und das war ganz blöd. Also da sind wir wieder in dem, genau dem gleichen, wie wenn das Kind da immer reibt, das einfach zu sehen und zu honorieren und nochmal dem Ausdruck zu verleihen, das, was das Kind selber nicht kann, das einfach zu benennen und zu sagen, das war doof und ich fand das auch doof. Und dann wieder zu pendeln und zu sagen, aber jetzt bin ich da und ich gehe nicht mehr weg und jetzt bist du sicher. Also da in der Geschichte immer hin und her zu pendeln zwischen dem, was passiert ist und dem, was heute ist. Und das Spannende ist, dass man, wenn man jetzt Herzfrequenzsensoren bei so einem Säugling dran machen würde, dann würde man an der Herzfrequenz sehen, wo der Stresspegel ist. Und dann würde das Kind, da wo man erzählt, was passiert ist, in den Herzschlag, in den Stresspegel kommen. Und bei dem, wo er sagt, jetzt ist alles ruhig, würde es runterkommen. Und dann würde man das so lange machen, bis es keinen Stress mehr auslöst. So, also da geht es ums Nacherzählen. Und wenn es schon älter ist, letztendlich geht es auch da, ich nenne das die Haltung des guten Grundes, erstmal zu verstehen, das Verhalten meines Kindes hat einen Grund. Und der Grund ist oftmals im nicht verarbeiteten emotionalen Stress von was auch immer. Und dann muss man gucken, wie alt das Kind ist, ob man das selber nachversorgen kann, es sozusagen verbal äußern kann und in die Nachversorgung gehen kann oder ob man Unterstützung oder Hilfe braucht. Das ist immer unterschiedlich. Es kommt ja auch darauf an, wie stark die Ausprägung ist und was ich an Situationen oder an Verhalten sehe. Das ist natürlich nicht jetzt so pauschal, kann ich nicht sagen, mach das.
Ja.
Weil jedes Kind ist auch individuell und einzigartig. Da gibt es keine Generalmethode zu sagen, das ist für alle gleich gut.
Ja, und je nachdem, wo die Mama auch steht, ob die selbst noch ein ganz großes Problem damit hat oder sehr reflektiert ist oder sehr gestresst davon, das ist ja auch wichtig, ne?
Ja, und auch da, wenn ich das merke, okay, das könnte bei meinem Kind passiert sein, wäre auch da wieder, guck bei dir als erstes.
Ja.
Ich habe in meiner psychotherapeutischen Praxis, als ich sie noch hatte, hinterher, also als mit Zulassung ist man angehalten, 5 Sitzungen mit dem Kind zu machen und dann ein Kind mit den Bezugspersonen. Und ich habe es halt umgedreht. Ich habe 5 Stunden mit dem Bezugsperson, also mit den Eltern oder der Mutter oder dem Vater gemacht und dann mit dem Kind, weil wenn sich bei der Mama und bei dem Papa was ändert, ändert sich automatisch was bei dem Kind. Das heißt, selbst wenn ich jetzt die Idee habe, oh Gott, dann nimm dieses oh Gott, ja, und guck, was löst es bei dir aus? Bist du jetzt dann im Stress, so nach dem Motto, oh Gott, ich habe es falsch gemacht, ich habe nicht genug aufgepasst, ich habe mein Kind nicht genug geschützt, und nimm deinen Stress und bearbeite den. Und dann wirst du ganz anders mit deinem Kind umgehen können. Und das wird schon ganz viel ändern.
Ja, ja. Ich habe noch einen Tipp für, wenn es gerade erst passiert ist, dass das ganz, ganz viel hilft, wirklich dieser Körperkontakt. Dass man das Baby die ganze Zeit am Körper trägt. Hörst du mich noch? Warte. Also ich wollte noch sagen, dass ich einen guten Tipp habe, wenn das gerade erst passiert ist, also wenn das Baby noch sehr klein ist und eben nach der Geburt weggenommen wurde, warum auch immer Mama und Kind getrennt waren, nützt es ganz, ganz viel Körperkontakt. Also das Kind wirklich ständig am Körper zu tragen. Also ich habe das selbst in der Familie erlebt und war so beeindruckt nach einem wirklich schweren Start, wie gut das alles geworden ist, weil die Mama das Baby wirklich Tag und Nacht praktisch getragen hat und das unglaublich segensreich war für beide, um das zu bearbeiten. Also das wollte ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Und du machst es mit kleinen
Das
Kindern
stimmt.
Auch mit kleinen Kindern auch so, dass du das in der Tiergeschichte verpackst. Das finde ich auch nämlich einen guten Tipp.
Ja, genau. Das ist Narrativarbeit. Dann schreibe ich eine Geschichte für die Kinder. Also habe ich geschrieben. Jetzt erkläre ich nur noch, ist ein Kurs auch, den man bei mir kaufen kann. Erkläre ich, wie man Geschichten schreibt, die heilsam sind. Genau.
Ja, das ist auch total gut.
Ja, also es ist ein spannendes, großes Feld, da gäbe es noch ganz viel zu sagen. Jetzt haben wir transgenerational noch gar nicht angesprochen. Vielleicht gebe ich dann nur einen Impuls, weil sonst wird es wirklich lang.
Ja.
Man muss sich vorstellen, wenn jetzt eine Mama schwanger ist und sie erlebt Stress. Dann haben wir ja schon gesagt, dass das Baby durch die Plazenta diesen Stress natürlich auch erlebt und dann auch der Cortisolspiegel erhöht wird. Aber wenn ein Baby im Bauch entsteht, sind ja die Anlagen für die Fortpflanzung in diesem Baby auch schon angelegt. Also bei dem Mädchen die Eizellen,
ja.
Beim Jungen die Spermazellen. Das heißt, wir haben den erhöhten Cortisolspiegel auch in diesen Zellen schon gespeichert.
Ja.
Das heißt, das ist eine größere Übertragungslinie. Und andersrum, wenn wir jetzt von also Kriegstraumata sprechen, da geht es darum, dass Dinge nicht benannt, angeguckt wurden, totgeschwiegen wurden, was erlebt wurde, dann ist es oft so, dass nicht die direkte Generation danach, sondern eine übersprungen oder zwei übersprungen, die ganze Symptomatik auf einmal aufkommt und man denkt so, was ist denn das jetzt? Die hat noch gar nichts erlebt und hat trotzdem die Vollsymptomatik einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und es gibt halt so eine transgenerationale Weitergabe von Traumata. Das ist aber jetzt nur am Rande. Ich glaube, der spannende Punkt ist der, was in der Schwangerschaft passiert an der Stelle. Auch da ist es letztendlich der gleiche Aufruf wieder, liebe Mamis, sorgt für euren Stresshaushalt während der Schwangerschaft, liebe Hebammen, gebt euren schwangeren Müttern viel an die Hand, wie sie ihren Stress gut regulieren können. Und das sind ganz einfache Dinge, die helfen. Atmen. Also ich war letztens selber noch bei einer Chiropraktikerin, die hat mein Stresslevel getestet. Da ich viel aktiv bin, war der auch entsprechend hoch. Und dann hat sie weitergemessen und ich musste eine Atemübung machen, eine ganz einfache Atemübung. Und man konnte sehen, wie mein Stresslevel sofort runterfährt. Also mein vegetatives Nervensystem. So, und die Atemübung ist ganz einfach. 6 Takte, also bis 6 Zählen einatmen und bis 10 Zählen und ausatmen. Also es ist einfach nur eine verlangsamte, bewusste Atmung.
Ja.
Und das 2 Minuten machen. So, wenn man es steigern will, gibt es noch die 4, 6, 8. Dann würde man 4 Takte einatmen, 6 Takte die Luft anhalten und 8 Takte, also ich zähle immer, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, ne? 8, ausatmen. Und allein das bringt das vegetative Nervensystem unter. Das heißt, es muss nicht immer die große Methode und das ganz Dolle sein, sondern viele kleine Interventionen helfen auch. Und dazu will und kann ich einfach nur ermutigen.
Ja, das finde ich auch noch als Schlussbotschaft total wichtig. Erstens, du kannst immer was tun. Es gibt immer ganz viele kleine Sachen, die man machen kann. Und das andere ist, es ist auch nie zu spät, diese Sachen aufzulösen, auch wenn sie noch so schlimm waren, wenn man eben eine gute Person so wie dich hat, die das mit einem nochmal verarbeiten kann, ist es nie zu spät. Ne? Man kann nicht sagen, oh Gott, jetzt stecke ich den Kopf in den Sand, ich habe alles falsch gemacht oder mit mir ist alles falsch gelaufen oder so. Es ist immer noch eine Möglichkeit.
Genau, das ist ein gutes Schlusswort. Und wer Lust hat, darüber mehr zu erfahren, im Herbst startet nicht nur EMDR, sondern auch ein großes Programm, Online-Programm, was wir gerade entwickeln, damit auch Erzieher, Hebammen, Logopäden dieses Traumaverständnis mehr davon mitbekommen, wie funktioniert Trauma und was kann ich tun, weil es gibt so viel, was man tun kann mit kleinen Interventionen. Folgt mir einfach, keine Ahnung, auf Instagram oder so, und dann werdet ihr jetzt in Kürze davon mehr erfahren, weil noch hätte ich, glaube ich, gar keinen Link zur Verfügung. Sagt man ja immer so, hier ist ein Link. Aber da, wo es darum geht, ich möchte gerne mehr darüber wissen, da gibt es auch demnächst was Kleineres, Smarteres als diese Riesenausbildung, die sonst ein Jahr dauert. Da dürft ihr.
Ja, wir schreiben alles hier drunter, deine Webseite, deine Kanäle, deinen Podcast hast du auch. Alles sehr empfehlenswert. Deine Bücher, ganz viel. Gut, dann ganz lieben Dank. Hörst du mich? Also du hast auf jeden Fall einen Podcast, der sehr empfehlenswert ist. Dann die Bücher, über die wir schon gesprochen haben, und Instagram-Kanal, das steht alles dann hier drunter und Leute können sich an dich wenden. Und das war ein sehr, sehr schönes, weiterbringendes Gespräch. Danke, liebe Gunda.
Danke, dass ich hier ein bisschen mein Wissen mitteilen durfte. Ich freue mich immer, wenn mehr Menschen bei sich gucken und gucken, was das mit unseren Kindern macht, weil wir haben viel zu tun, damit es in unserer Gesellschaft ein bisschen besser aussieht.
Ja,
Und da sind wir
total.
alle gefragt und deswegen freue ich mich über solche Anfragen hier. Vielen Dank
Ja,
für die Zeit,
sehr
haben
schön.
durfte.
Und dir auch und deiner ganzen wunderbaren Input, den du uns gegeben hast. Dankeschön, liebe Gunda.
Sehr
Tschüss.
gerne. Tschüss.